Herzlich willkommen zu unserer spannenden Veranstaltung heute. Mentale Stärke erfolgreich durch den Prüfungsmarathon. Psychologische Strategien für Motivation, Fokus und den Umgang mit Rückschlägen. Die Vorbereitung auf die Abschlussprüfung ist mehr als nur eine Wissensvermittlung und ein Wissensaufbau. Sie fordert Durchhaltevermögen, Motivation und vor allem auch mentale Stärke, damit man, wenn es darauf ankommt, auf den Punkt abliefern kann. Wie kann man mentale Stärke aufbauen? Und wie geht man mit Durchhängern und Rückschlägen um? Und wie liefert man ab, genau dann, wenn es wichtig ist? Darüber wollen wir in dieser Folge sprechen und unsere Zuschauerinnen und Zuhörerinnen Wege aufzeigen, wie sie ihre mentale Stärke trainieren können und was sie vermeiden sollten. Die Folge hilft nicht nur bei der Prüfungsvorbereitung, sondern auch mit stressigen Alltagssituationen. Mein Name ist Alexandra Kandler, ich bin Geschäftsführerin von Knoll und heute bei mir sind die Ann-Kathrin Lorenzen, Arbeitspsychologin und systemische Coachin sowie Gründerin und Geschäftsführerin der LOR Mental Health GmbH in Hamburg. Schönen guten Abend.
Hi, freut mich, dass ich da sein darf.
Im Background Gabriel im Studio und Eliane im Live-Chat. Also Fragen gerne im Chat abliefern. Die werden entweder im Chat beantwortet oder von uns live. Ann-Kathrin, was macht eine Arbeitspsychologin und warum habt ihr die LOR Mental Health gegründet? Genau, jetzt funktioniert es wieder.
So, die Technik. Also genau, eine Psychologin beschäftigt sich im Endeffekt mit dem Menschen und dem Erleben und Verhalten. Und ich habe mich relativ früh auf das Thema Arbeit spezialisiert. Also wie hängt quasi der Mensch mit der Arbeit zusammen? Also wie sind Belastungen, wie funktioniert Leistung, Motivation, Führung und wie kann man das alles eigentlich so ein bisschen in den Kontext auch von der Gesundheit setzen? Also ganz einfach gesagt, wie müssten wir eigentlich arbeiten, damit wir auch gesund sind und bleiben? Wie kann die Arbeitswelt eigentlich funktionieren? Und daraufhin habe ich mich quasi im Studium auch relativ früh spezialisiert. Und danach habe ich ganz klassisch in der Praxis angefangen zu arbeiten, im Coaching, als Dozentin. Und dann ist LOR entstanden, tatsächlich aus dem Bedarf, den ich erlebt habe in meiner Praxis. Und LOR ist im Endeffekt eine Unternehmensberatung, eine arbeitspsychologische Beratung, komplett spezialisiert auf Kanzleien. Weil ich, darüber können wir jetzt ganz lange diskutieren, in meiner Praxis vor allem mit SteuerberaterInnen, Anwältinnen gearbeitet habe, kommt auch so ein bisschen durch den Sport, durch mein Netzwerk hier in Hamburg. Und dann habe ich gemerkt, was für ein Bedarf dort ist und wie gut ich auch mit dem, was ich mit reinbringe aus dem Sport, aus dem Psychologiestudium, aus meinen Erfahrungen in der Arbeitswelt, was bewirken kann. Und darauf ist LOR entstanden, also aus meiner Expertise. Und ich habe gemeinsam gegründet mit meinem Co-Founder, meinem Mitgründer, der selbst eine Depression hatte, in so ein bisschen im Konzernalltag gefangen war. Und darauf basierend ist quasi die Idee entstanden, Kanzleien zu unterstützen, verschiedensten Themen, was Arbeitsbelastung angeht. Mentale Gesundheit ist ein Riesenthema. Alles, dass quasi Mitarbeiter in die Kanzlei entlastet werden und gut arbeiten können. Und das ist so ein bisschen der Weg, den wir die letzten anderthalb, zwei Jahre quasi gegangen sind.
Total spannend. Heute geht es ja nicht, ich sage jetzt mal, um Burnout Prevention oder in dem Sinn mentale Gesundheit, also was muss ich vermeiden, um weiterhin zu funktionieren, gut arbeiten zu können, sondern eher um den Aufbau von mentaler Stärke. Also die Fähigkeit, unter Druck und trotz Rückschlägen handlungsfähig zu sein, also sein volles Potenzial abzurufen. Wie gehört beides zusammen und was hat das mit der Prüfungsvorbereitung zu tun?
Ich glaube, man muss so ein bisschen das ein bisschen größer verstehen, denn Burnout-Prävention oder Burnout allgemein ist erstmal ein Prozess. Das heißt, wir fallen nicht von heute auf morgen in einen Burnout rein, sondern der entsteht sehr schleichend. Und da geht es eher um die Frage, was muss ich denn vermeiden, um nicht kaputt zu gehen und um weiter zu funktionieren? Und das ist quasi so ein bisschen die, wenn man sich so ein Kontinuum mal vorstellt, eher so die Endseite, die Endstufe. Und die mentale Stärke ist ehrlich das, was in den ersten Stufen passiert und wichtig ist. Und das stärkt, oder es geht eher so ein bisschen um die Frage, wie kann ich denn eigentlich unter Druck auch handlungsfähig bleiben und mein volles Potenzial abrufen. Also wirklich ein eher präventiver Ansatz, eine Wachstumsperspektive. Und das Thema Burnout und Burnout-Prävention ist eher, sag ich mal, ein Schutzmechanismus und eher etwas Reaktives. Aber nichtsdestotrotz kann auch, sag ich mal, Burnout-Prävention eher auf der letzten Stufe stehen. Wir können aber mit einer mentalen Stärke und dem, was dahinter steckt im Endeffekt, Burnout auch so ein bisschen präventiv angehen.
Okay, dann lass uns mal mentale Stärke wirklich auch genauer verstehen, weil viele denken bei der Prüfungsvorbereitung zuerst an das Fachwissen. Warum muss ich in der Prüfung aber eben auch mentale Stärke haben? Wie hilft mir die dabei?
Ich glaube, es ist im ersten Schritt sehr, sehr wichtig zu verstehen, was bedeutet eigentlich mentale Stärke. Mhm. Im Endeffekt ist es die Fähigkeit, auch unter Druck, ne, zum Beispiel bei Rückschlägen oder auch vor allem über lange Strecken. Ne. Ihr habt das selber auch gesagt, die Prüfungsvorbereitung ist ja vor allem auch eher ein Marathon. Es sind keine kurzen Sprints, es ist eine sehr lange Strecke. Und mentale Stärke bedeutet wirklich konstant über diese Zeit abzurufen, das, was man kann, ohne dass irgendwie eine gewisse Nervosität, Selbstzweifel oder auch diese Erschöpfung, sag ich mal, einen negativen Einfluss auf die Leistung auch hat. Und da ist ganz wichtig zu verstehen, es ist nicht, dass man auf einmal keine Angst mehr hat oder dass man gar nicht hart zu sich selbst sein darf, sondern es geht im Endeffekt darum, dass man sich selbst gut steuern kann. Das heißt, mental starke Personen haben nicht weniger Druck, sondern sie regulieren sich besser. Das heißt, sie haben einen anderen Umgang mit der Situation, mit der Vorbereitung und alles, was da quasi mit reinspielt. Genau, das heißt, das ist so ein bisschen der Unterschied, zu verstehen, was bedeutet eigentlich mentale Stärke erstmal im ersten Schritt.
Genau, das, die Prüfungsteilnehmer, die jetzt zuhören, die würden wahrscheinlich alle sagen, also wir sind jetzt hier 3 Monate vor der Prüfung, die würden sagen, uff, ich habe also keine mentale Stärke, weil ich habe absoluten Druck, ich komme mit nichts klar, ich habe die Panik, ich habe das Gefühl, ich verstehe nichts. Ist das etwas, was man zu Beginn schon mitbringen muss oder baut man das auf über die lange Zeit? Da gibt es wahrscheinlich eine Skala von, dass die einen schon mit einer gewissen mentalen Stärke einsteigen, die anderen noch mit null. Aber wie ist so die Entwicklung in so einem 15-monatigen Vorbereitungslehrgang?
Ich glaube, dass es sehr individuell ist. Also natürlich gibt es ist ein bisschen wie beim Sport natürlich auch. Ne? Es gibt Menschen, die bringen schon eine gewisse mentale Stärke mit sich, weil sie zum Beispiel einen gewissen Sport ausüben. Und gerade Sportler, auch vielleicht eher im Leistungssport, kennen diese Vorbereitung, diese Belastung, die dahinter steckt. Genauso gibt es vielleicht Kandidaten von euch, Teilnehmende, die das vielleicht durch andere Prüfungssituationen noch kennen, vielleicht aus der Schulzeit, aus der Abiturszeit, aus dem Job auch vielleicht. Das heißt, es ist sehr individuell, wie man quasi reingeht. Der wichtige Unterschied ist, man kann es trainieren. Also es ist wirklich etwas, was man nicht einfach von Geburt an bekommen hat und es gibt gar keine Hoffnung mehr, das gar nicht mehr zu entwickeln, sondern es ist im Endeffekt etwas, was man auch heute sofort noch, auch noch, sag ich mal, ein paar Monate vor dem Examen definitiv mit einbauen kann, stärken kann und mit einsetzen kann im Endeffekt, weil dieses Fachwissen, was man lernt, das ist erstmal nur die Eintrittskarte für alles andere, aber die mentale Stärke dahinter entscheidet ja, ob man es im Ernstfall auch irgendwie abruft oder ob der Kopf zumacht. Und genau das ist quasi trainierbar durch zum Beispiel Prüfungssituationen, durch die Klausuren, die vorgeschrieben werden, aber auch um alles drumherum, was quasi noch darum reinspielt. Und das ist definitiv trainierbar und entwickelbar in den nächsten Monaten noch.
So, und jetzt wollen unsere Zuhörer natürlich wissen, wie trainiere ich das? Also entweder am Kontext von Prüfungsvorbereitung oder der Vergleich mit dem Profisport. Was kannst du da für Tipps geben? Wie geht man an die Sache ran?
Genau, also es ist definitiv, sag ich mal, diese Klausurenphase, das Inhaltliche, dass man wirklich auch vom fachlichen, inhaltlichen entwickelt wird, unterstützt wird und da auch immer wieder auf Höchstleistung abliefern muss und das trainiert abzuliefern. Es ist so ein bisschen wie im Leistungssport. Es ist einmal die Planung, das passiert ja bei euch durch die Struktur, durch die Klausuren. Es ist aber auch vor allem die Planung von Belastung und Erholung, weil ein Leistungssportler, der trainiert zum Beispiel, sagen wir mal, 6 bis 8 Stunden am Tag, was macht er allerdings danach? Er regeneriert. Das heißt, es geht darum, dass man nicht irgendwie monatelang immer nur Vollgas gibt und auch, wenn wir sagen, um 17, 18 Uhr ist erstmal Feierabend, sich danach noch komplett auch mental fertig zu machen, noch irgendwie weiterzumachen etc., sondern es geht wirklich darum, dass man immer wieder eine Entlastung hat. Und da geht es darum, wie gestalte ich quasi meinen Morgen, zum Beispiel bevor man mit dem Lernen anfängt, und wie gestalte ich aber auch meinen Abend, also was für Routinen kann ich zum Beispiel auch mit einbauen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil genau dieses Auf und Ab, also wir haben eine Belastung und wir haben wieder eine Entlastung, die brauchen wir im Endeffekt, damit wir regenerieren können, damit wir langfristig nicht erschöpfen und damit wir auch einfach mental stark in die, ja, in die reine Prüfungszeit reingehen können. Das heißt, es geht wirklich darum, immer wieder in einer Wiederholung zu sein, das heißt nicht nur einmal zu machen, sondern wirklich eine Routine zu haben, wo man gut abschalten, regenerieren kann, weil diese Routinen schlagen ehrlicherweise am Ende des Tages auch irgendeine Willenskraft und irgendeinen Motivationsspruch. Es geht wirklich darum, dadurch ja, in Routine reinzukommen. Dadurch entsteht eine gewisse Selbstwirksamkeit. Das heißt, man sieht, okay, hey, ich kriege das hin. Ich bleibe immer dabei. Man sieht Fortschritte. Und das alles ist wichtig, um eine mentale Stärke zu entwickeln, um auch gut durch die Examenszeit selber durchzukommen.
Mhm. Wir gehen da vielleicht später noch ein bisschen näher drauf ein, auf konkrete Sachen. Was sollte ich unbedingt vermeiden auf dem Weg, mentale Stärke aufzubauen? Also du hast gerade erwähnt, keine Pausen machen. Schön, das habe ich nämlich auch immer gepredigt, dass man nicht mehr als 8 bis 10 Stunden lernen soll. Ist das alles? Was fällt dir da ein? Was sollte man noch vermeiden, unbedingt vermeiden?
Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also sowas wie Pausen sind wichtig. Der Schlaf ist wichtig, also zum Beispiel immer auch zu derselben Uhrzeit ins Bett gehen, plus minus 30 Minuten, auch tatsächlich am Wochenende. Das heißt, wenn man auf einmal auf die Idee kommt, am Wochenende, wenn man zum Beispiel in der Woche um 22 Uhr ins Bett geht und am Wochenende, weil man denkt, jetzt kann ich mal ein bisschen die Seele baumeln lassen, um 12 oder um 1 ins Bett geht, das merkt sich der Körper. Und du bist am Montag nicht so leistungsstark, wie wenn du quasi wirklich die ganze Woche durchziehst, was den Schlaf angeht. Das heißt, Schlaf ist ehrlicherweise nicht verhandelbar, das müsste Prio Nummer 1 sein. Bewegung ist auch super wichtig. Genau, Ernährung, all das darf man quasi nicht streichen. Das ist das Fundament davon, dass man überhaupt leistungsfähig ist. Ansonsten geht es auch viel um mentale Themen. Also sich mit anderen zu vergleichen, ist eigentlich das Schlimmste, was man irgendwie machen kann. Auch, sag ich mal, innerhalb eines Unterrichts, wenn man mit Leuten sich austauscht, das ist wirklich eher etwas, was uns sehr stark Energie zieht und halt einfach diese Dauerbelastung. Also wenn man denkt, ich muss mich nicht erholen, ich ziehe jetzt wirklich einfach die Zeit durch und danach kann ich mich ja erholen. Ehrlicherweise, das kenne ich jetzt wirklich aus der Praxis, ist das Schwachsinn, wenn ich es mal so deutlich sagen darf, weil was passiert nach dem Examen? Es geht quasi weiter mit dem Lernen. Man muss manchmal, wenn man nicht gerade freigestellt ist, vielleicht auch noch weiterarbeiten so ein bisschen. Also dass diese Belastung auch im Arbeitsalltag weniger wird, das ist in der Branche einfach nicht vorgesehen und nicht vorgegeben. Das heißt, es geht wirklich darum, Übertraining zu vermeiden. Es geht darum, nicht in ein Burnout reinzurutschen, sondern ganz bewusst zu lernen, ganz bewusst Pausen zu machen. Und ich glaube, der entscheidende Punkt ist, dass man sein Selbstwert nicht an irgendeine Klausurnote koppelt und sagt, nur weil ich jetzt mal eine Klausur zum Beispiel nicht so gut geschrieben habe, dann bin ich gleich ein schlechter Mensch oder ich kann gar nichts, sondern dass man wirklich seine Person trennt von seiner Leistung, weil im Endeffekt, wenn man zum Beispiel mal nicht so einen guten Tag hat, dann ist es erstmal eine Information, dass ich vielleicht in diesem Thema einfach noch Bedarf habe, dass ich da noch weiter lernen sollte, aber es sagt nichts über deine Person aus und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied, dass man einfach ja, sich nicht nach oben mit vergleicht, weil das zieht meistens runter und dass man wirklich seinen Selbstwert loslöst von der Leistung, weil das macht uns eher negative Gedanken in dem Kopf. Und ich glaube, wenn man die vermeidet, dann ist man auf einem ganz guten Weg, mental stark auch zur Prüfung hinzuarbeiten.
Die schlechten Klausurergebnisse in den Lernphasen sind bei uns schon vorprogrammiert. Also wir haben die Rückschläge quasi schon eingebaut in unser Lehrgangskonzept. weil die Klausuren einfach auf Examensniveau sind. Was passiert dabei im Kopf? Also was passiert bei einem Rückschlag, bei einer schlechten Note im Kopf? Wie du sagtest ja, es ist eine Einstellungssache. Wie gehe ich mit dieser schlechten Note oder im Training mit meiner vielleicht an dem Tag schlechten Leistung um, um das quasi umzuwandeln in einen Baustein, dass ich stärker werde?
Mhm. Man muss, glaube ich, so ein bisschen verstehen, was passiert eigentlich gerade. Also wir denken ja manchmal, wir sind irgendwie, nur uns geht es so, wir sind irgendwie blöd oder verrückt vielleicht auch. Aber tatsächlich passiert physiologisch relativ viel. Das heißt, wenn wir diesen Rückschlag haben, dann nimmt unser Körper, unser Kopf das erstmal als eine Art Bedrohung wahr. Warum? Weil wir das nicht greifen können. Also in dem Moment verlieren wir quasi die Kontrolle über das, was wir eigentlich dachten, dass wir das kontrollieren können. Und da passiert Folgendes bei uns im Kopf. Wir haben so ein, ja, etwa mandelförmiges Etwas quasi in unserem Kopf. Das ist die Amygdala. Müsst ihr euch jetzt bitte nicht merken. Aber das ist so ein bisschen, das könnt ihr euch vorstellen, als unser Alarmzentrum. Und das geht quasi an, wenn wir diese Bedrohung wahrnehmen, also diesen Rückschlag. Und die Frage ist jetzt so ein bisschen, wir geraten meistens unter Stress, wir fühlen uns vielleicht nicht so gut, wir sind eher negativ. Und meistens geht so ein bisschen diese Selbstkritik an, ne? Also, entweder machen wir uns selber sehr fertig oder wir haben auch vielleicht ein starkes, schlechtes Gewissen auch. Warum haben wir das jetzt nicht geschafft? Warum ist es so? Wieso ich? Ich kann doch gar nichts. Also es ist eher so diese Negativspirale. Ich glaube, hier ist ganz wichtig zu verstehen, wie viel Kontrolle wir eigentlich doch haben. Weil wir können jetzt, sage ich mal, in einem sehr fixen Mindset unterwegs sein. Also dieses, naja, ich kann das ja nicht, ich schaffe das nicht, ach, schon wieder. Das lähmt uns. Also da kommen wir nicht weiter. Das heißt, die Frage ist so ein bisschen, was sagen wir uns? Und wenn wir eher mit so einem wachstumsorientierten Gedanken rangehen und uns überlegen, hey, pass auf, ich kann das gerade noch nicht, dann machen wir aus einem Rückschlag, den wir gerade als Bedrohung wahrgenommen haben, eine Information. Und es geht im Endeffekt darum, so ein bisschen das Ganze umzudeuten, die Situation, dass man wirklich aus dem eher negativen Gedanken versucht, etwas umzudeuten, etwas Positiveres. Und mit ein bisschen mehr Mitgefühl wieder in, sag ich mal, die Energie kommen, weiterzumachen. Weil das, was wir gerade nicht brauchen können, ist irgendwie eine Art von Lähmung, etwas von, was uns blockiert. Aber es ist wichtig zu verstehen, was passiert gerade. Und wir haben die Kontrolle darüber, wie wir quasi diese nächsten Schritte ja weitergehen können. Durch das Mindset, das, was wir uns sagen zum Beispiel. Und aber auch das Thema Erholung ist ganz, ganz wichtig, wie wir quasi auch mit uns umgehen. Und das ist alles, hat einen Einfluss darauf, ob wir mit dem Rückschlag eher motiviert vorangehen oder eher blockiert. Das heißt, das ist so ein bisschen das, was über dem Ganzen steht.
Ich kenne das aus dem Training. Also ich bin jetzt nicht im Leistungssport, schon gar nicht. Aber wenn man dann eine Session hatte und eben seine, sei es Intervalle oder sonst was, seine Geschwindigkeit nicht erreicht hat, ist man enttäuscht über sich selbst. Du sagst, ja, man soll sich sagen, ich kann das jetzt nicht. Wie schafft man es, diese Enttäuschung, also dieses über sich selbst enttäuscht zu sein, ich kann es immer noch nicht, hast du da sonst noch Tipps, wie man die?
Ja. Ich glaube, man kann sich das sehr gut vorstellen, das ist auch eine Übung, die ich auch aus dem Leistungssport kenne, ist, dass man erstmal einen Einfluss auf die Gedanken hat. Deswegen, was man sich gut vorstellen kann, ist, dass man zum Beispiel ein eher, sag ich mal, böses Männchen, ne, diese Enttäuschung vielleicht hier auf der Schulter sitzen hat und auf der anderen Seite vielleicht so ein bisschen derjenige, der sehr motiviert ist und sagt, hast du gut gemacht, weiter so, guck mal, du kannst es doch. Und die Frage ist so ein bisschen, was müssen wir machen, dass, sag ich mal, diese Enttäuschung kleiner wird, weil die ist ja in dem Moment sehr, sehr laut. Und wenn wir da einfach nur sitzen und die Enttäuschung so über uns ergehen lassen, dann haben wir das Gefühl, wir kommen irgendwie nicht raus. Das heißt, die Frage ist, was braucht diese Enttäuschung in dem Moment? Manchmal ist es ganz wichtig, dieser Enttäuschung auch einen gewissen Raum zu geben, weil du darfst ja enttäuscht sein. Ne? Also es darf dich ja nerven, es darf dich auch genauso stören, dass dieser Tag vielleicht nicht so gut gelaufen ist. Das heißt, die Frage ist erstmal, was für eine akzeptierende Haltung kann ich an den Tag legen? Das heißt, der Schlüssel zu dem allen ist wirklich eine Akzeptanz. Es ist okay, dass ich gerade enttäuscht bin. Genauso ist es in Ordnung, dass ich vielleicht gerade diese Klausur nicht so gut geschafft oder geleistet habe. Und dann geht es darum, okay, wie kann ich, sag ich mal, diese Enttäuschung wieder ein bisschen kleiner bekommen? Das ist natürlich das, was man sich sagt. Aber hier geht es auch viel darum, so ein bisschen das Thema Selbstmitgefühl. Also Akzeptanz ist wichtig. Wir brauchen Akzeptanz, damit wir langfristig auch etwas verändern können. Dann geht es auch so ein bisschen darum, dass wir dass wir quasi ein Selbstmitgefühl an den Tag legen und auch uns von dem Gedanken her nicht bestrafen. Ne? Also dass wir nicht etwas Negatives sagen, sondern sobald wir das Gefühl haben, wir sagen etwas Negatives, wieder in etwas Positives auch umwandeln. Das sind eigentlich so die wichtigsten Faktoren. Also nicht unterdrücken, sondern wirklich mit dem arbeiten, was da ist. Und was man sich auch vorstellen kann, ist, dass man dieses Männchen, zum Beispiel diese Enttäuschung, mal wirklich auf so einen Stuhl setzt und einen vor einen sitzt und man wirklich fragt, was brauchst du gerade, damit du wieder weggehst. Dass man so ein bisschen einen Perspektivwechsel erlangt, das hilft meistens auch nochmal damit umzugehen. Aber wie sind unsere Gedanken? Das heißt, es geht wirklich darum zu sagen, also daran zu arbeiten, was wir uns selbst sagen und wie wir mit Routinen uns da wieder rausbekommen. Das ist eigentlich das Wichtigste, was man dann machen kann, um zum Beispiel mit einer Enttäuschung oder auch einem Rückschlag oder auch einem Selbstzweifel umzugehen.
Also unsere Klausuren sind, sagt man, viel, viel schwerer als die eigentliche Prüfung. Das Gefühl hat man natürlich, weil sie sind auf Examensniveau und wir sind noch ein paar Monate zur Prüfung hin. Natürlich kommt einem das schwerer vor. Aber und dann sind eben natürlich auch die Rückschläge vorprogrammiert. Aber sind Rückschläge sowohl in der Prüfungsvorbereitung als auch im Sport nicht auch Teil des Wachsens und des Besserwerdens, des Voranschreitens? Also brauche ich die Rückschläge vielleicht sogar, um besser zu werden? Also wenn alles super laufen würde, wäre dann das Wachstum genauso groß wie, ja, wenn ich die Rückschläge nicht hätte?
Ja, absolut. Also es fällt mir gerade dazu ein, wo kam er denn nochmal her? Weißrussland tatsächlich, mein weißrussischer Trainer von damals, also Osteuropäer, waren sehr viel im Leistungssport bei mir auch unterwegs. Und der hat mir mal gesagt, train hard and win easy. Also wenn du natürlich eine harte Belastung am Anfang schon gewohnt bist, dann ist es für dich einfacher, auch am Ende des Tages zu gewinnen. Und durch diese Übersteuerung im Training hat man auch eine gewisse Routine im Ernstfall. Und ich glaube, das ist ein Irrglaube. Ich glaube, es ist auch vielleicht ein gesellschaftliches Thema, dass wir denken, wir dürfen keine Rückschläge haben. Diese Rückschläge sind, finde ich, immer unerlässlich, um zu wachsen. Also so wie du es auch gerade gesagt hast. Ich glaube, worüber wir mehr sprechen dürfen, ist, wie mental stark wir sind oder wie wir das auch in der Fachsprache gerne nennen, wie resilient wir sind. Also das bedeutet, wie lange brauchen wir eigentlich, um aus so einem Tiefpunkt wieder rauszukommen? Und jemand, der mental stark ist, braucht definitiv eine kürzere Zeit, um sich, sag ich mal, wieder aufzurappeln, die Krone aufzusetzen und weiterzumachen. Im Vergleich zu jemandem, der ja noch stundenlang darüber nachdenkt, warum das so gewesen ist und wie schlecht er war oder sie war und warum das alles so war. Das heißt, ich glaube, es geht wirklich darum, dass man diese Belastung auch richtig deutet, die wichtig ist, dass man diese Rückschläge auch richtig deutet und dass man wirklich auch dann eine Erholung aufbaut oder mit einbaut, dass man auch wirklich wieder weitermachen kann. Und ich glaube, es geht wirklich darum, sich zu unterstützen, was wir vorhin gesagt haben, mit Routinen, einer guten Morgenroutine, einer guten Abendroutine, Schlaf, Dinge, die mich stärken, Dinge, die mir gut tun, sich so zu stärken, dass es einem einfach ist, sag ich mal, aus diesem Tief wieder rauszukommen. Aber um das einmal runterzubrechen, es ist super wichtig, dass wir Rückschläge haben, sonst würden wir ehrlicherweise nur in unserer Komfortzone bleiben, sonst würden wir uns nicht weiterentwickeln und die gehören dazu und die sind ganz wichtig.
Also ganz, ganz wichtig, was ich jetzt hier raushöre, ist, lieb zu sich selber sein, also sich selber mögen und welche Ratschläge würde ich einem Freund oder einer Freundin in der Situation geben, die mir selber geben und mich auch so behandeln, wie ich einen guten Freund behandeln würde und eben nicht so hart zu sich selber zu sein, ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Element, um die mentale Stärke aufzubauen. Ja, dennoch, wie kann man vermeiden, dass man nicht an den Rückschlägen kaputt geht? Und sind die hammerharten Prüfungsklausuren denn überhaupt richtig? Also ist unser Konzept, schießt das nicht über das Ziel hinaus oder geht das in die Richtung train hard, win easy? Oder wann fängt dieses train hard an? Ist das vielleicht erst einen Monat vor dem Wettkampf oder ist es die komplette Trainingszeit durch? Also das Level wird ja auch angehoben im Training immer weiter.
Ich glaube, die Frage ist eher, was wäre die Alternative? Also wenn man das nicht so macht, wie könnte man das anders machen? Ich persönlich finde, dass es ein wichtiger Weg ist. Warum? Weil man, sage ich mal, immer die Verbindung tatsächlich auch zum Sport ziehen kann. Ich finde sowieso, man kann sehr viel aus dem Sport, also generell Sport, Leistungssport in unsere Arbeitswelt und auch in die Kanzleiwelt übertragen. Das heißt, man kann definitiv, sag ich mal, dieses harte Training nehmen, also wirklich über diese Wettkampfhärte zu trainieren, macht am Ende den Wettkampf auch ein Stück weit leichter. Aber trotzdem geht es auch darum, das unter diesen, also unter zwei Bedingungen auch, sag ich mal, stattfinden zu lassen. Also wirklich, dass man diese Belastung auch richtig deutet, dass es immer wieder ja versteht, dass es ein gewisser Zeitraum ist und das Warum dahinter, also so ein bisschen seine Vision und sein Warum dahinter versteht und aber auch wirklich, dass es diese Erholung gibt. Deswegen, man kann diese harten Reize setzen. Ich finde die auch wichtig, weil die bringen einem auf ein Niveau, was ja auch, sag ich mal, das ganze Examen auch irgendwo fordert. Aber das ohne Regeneration ist kein Training, sondern ehrlicherweise nur Verschleiß. Deswegen, ich glaube, es ist gar nicht das eine oder das andere. Ich glaube, es geht wirklich darum, dass beides möglich ist. Also diese harten Reize, nenne ich sie jetzt mal, mit einer Art von Regeneration und Erholung. Und dann ist es, glaube ich, sehr wichtig oder sehr gut möglich. Weil ich glaube, gerade so dieses Tempo oder auch diese Stärke, das, was ihr erwartet und was ihr auch abruft, das, und gerade die Klausuren, die zeigen ja im Endeffekt da, wo die Lücken gerade sind und wo auch vielleicht Fehler gemacht werden, jetzt schon kostenlos und gratis dabei. Und ich glaube, der Unterschied ist wirklich, dass man die Leistung loslöst von seiner Person. Und wenn man, glaube ich, in diese Haltung reinkommt, dann kommt man auch gut durch diese harte Zeit. Das ist meine persönliche Meinung und ich glaube auch, also dadurch, dass ich aus dem Sport komme und auch so sehr meinen Alltag lebe, bin ich von diesem Konzept ehrlicherweise auch sehr überzeugt, weil was bekommt man dadurch? Das ist eigentlich der entscheidende Punkt, man gewinnt Sicherheit. Und das, was wir brauchen für ein Examen, ist Sicherheit, dass wir mit einem sicheren Gefühl reingehen. Wichtig hier, Sicherheit ist losgelöst von irgendeinem Perfektionismus, das ist nochmal ein großer Unterschied. Und durch diese Methode gewinnt man auf jeden Fall Sicherheit, um bestenfalls den ganzen Wettkampf einfacher zu gewinnen. Nicht einfach, aber zumindest einfacher.
Das heißt, man soll sich eigentlich freuen über die schlechten Noten und die Lücken, die einem aufgezeigt werden.
Genau, aber da fängt genau die Arbeit an. Ich kann das Glas natürlich immer halb leer sehen. Also wir können ja, also ich gebe mal ein Beispiel. Ich selbst komme aus dem Tennisleistungssport, also habe in der Jugend ganz viel da auch gemacht, habe auch sehr lange Training gegeben und bin da auch noch aktiv. Und wenn wir jetzt jemanden 100 Bälle zuspielen und derjenige ist gerade vor einem Wettkampf, man hat vielleicht ein bisschen die Technik umgestellt und von 100 Bällen trifft er 80 Bälle nicht. 20 Bälle trifft er allerdings. Haben wir jetzt folgende Option. Entweder der oder diejenige sieht diese 80 Bälle, die er nicht getroffen hat, oder der oder diejenige sieht diese 20 Bälle, die er ins Feld getroffen hat oder auf ein bestimmtes Kästchen oder ein Hütchen oder was auch immer. Und genau da fängt ja die mentale Arbeit an, wenn wir immer nur, sag ich mal, durchs Leben gehen, man kann das ja auch sehr stark generalisieren gerade, mit die 80%, die wir nicht geschafft haben, dann wird uns das nachhaltig eher bremsen. Anstatt, und das ist genau der Unterschied, wo lenken wir unseren Fokus hin? Wenn wir aber den Fokus auf die 20% setzen, die wir geschafft haben, oder die 20 Bälle, dann haben wir ein ganz anderes, dann sehen wir das Glas eher halb voll. Das heißt, wir haben einen positiven Einfluss auf unser Wohlbefinden. Unsere Selbstwirksamkeit steigt, unser Selbstwert steigt auch ein Stück weit. Das heißt, die Frage ist immer so ein bisschen, worauf möchte ich meinen Fokus legen? Selbes ist, mein Lieblingsbeispiel sind Schafe. Man hat 10 Schafe, ein Schaf davon ist schwarz und 9 sind weiß. So, das können wir Menschen sehr, sehr gut. Wir picken uns dieses eine schwarze Schaf raus. Das ist übrigens auch in der Arbeitswelt. Aber wir können uns auch diese 9 weißen Schaf angucken, die vielleicht gerade funktionieren. Und das ist das, was wir steuern können. Da haben wir die Kontrolle drüber. Worauf setzen wir unseren Fokus? Und wir werden definitiv erfolgreicher durch diese ganze Vorbereitungszeit und aber auch Examenszeit selber kommen, wenn wir den Fokus, also wenn wir die Information wahrnehmen, dass 80% oder 80 Bälle vielleicht nicht funktioniert haben, aber genauso sagen können, hey, pass auf, aber 20% haben funktioniert und ich mache jetzt weiter. Und das ist der entscheidende Unterschied, wie positiv und optimistisch wir auch an diese ganze Sache rangehen.
Das ist eine super Parallele, weil wir haben in unseren Klausuren haben wir eben auch 100 Punkte, die erreicht werden müssen, auch im Examen. Und das Schulsystem trainiert uns, ja, ich muss die 100 Punkte erreichen. Ich möchte meine 1,0 erreichen, womöglich noch eins mit Sternchen. Und das nimmt man mit in die Prüfungsvorbereitung und will natürlich auch hier die 100 Punkte erreichen, die eigentlich nicht möglich sind, zumindest mal für normalen Menschen. Die KI schafft es vielleicht, aber ja, unter den normalen Bedingungen ist es nicht möglich, die 100 Punkte zu erreichen. Und hier geben wir ja auch immer mit, hey, das Ziel sind die 50 Punkte. Wenn du jetzt hier schon 5 Monate vorher die 20 Punkte erreicht hast, dann brauchst du nur noch 30 Punkte. und dann bist du wirklich examensbereit. Du wirst nie 100 Punkte bereit sein. Also, und das ist, wie du eben sagtest, das ist eine Art, wie man sich da selbst auch motivieren kann und auch auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, hey, das habe ich erreicht. Eine Frage wollte ich noch in den Raum werfen. Wie spielt da das Umfeld mit? Also wie kann das Umfeld unterstützen oder wie kann ich dem Umfeld helfen, mich zu unterstützen? Also was sollte das Umfeld vermeiden und wie kann ich das Umfeld schulen, Dinge zu vermeiden, die mir selber nicht helfen? Verstehst du, was ich meine?
Ja, verstehe ich. Also das Umfeld ist extrem wichtig. Also eigentlich bei allem, was wir machen, wenn wir etwas erreichen wollen, das Umfeld prägt uns maßgeblich weiter. Umso wichtiger ist ja aber, dass wenn man gerade bei euch die Kurse absolviert und in den Weiterbildungen quasi auch ist, hat man ja schon ein Umfeld, mit dem man arbeiten kann. Das heißt, es hat ja auch schon mal einen positiven Einfluss. Aber nichtsdestotrotz kommt man dann ja irgendwann nach Hause und hat dann zum Beispiel seinen Partner, seine Partnerin, Freunde, Familie da sitzen, die vielleicht ein anderes Mindset haben. Ich glaube, es ist in dieser Zeit ganz, ganz wichtig, dass man Dinge oder dass man sich mit Leuten umgibt und Dinge macht, die einem Energie geben. Das heißt, man muss sich so ein bisschen wie so ein Energiefass quasi vorstellen und wir wollen alles, was uns gut tut, quasi oben reinschütten. Und das sind auch Menschen. Das heißt, es geht wirklich mal zu überlegen, wer tut mir quasi gerade gut, wer bringt mich weiter und wer hemmt mich gerade eher, weil er oder sie andere Einstellungen hat, eine andere Lebensweise, was auch immer da noch mit reinspielt. Da würde ich meinen Fokus wirklich darauf setzen, auf die Leute, die mir gerade gut tun. Das ist schon mal Schritt Nummer 1. Also die Ressourcen quasi zu nutzen, die ich habe. Wenn man das Gefühl hat, dass das vielleicht nicht so gerade der Fall ist, dann geht es wirklich ganz viel um Kommunikation. Also was will ich gerade, was brauche ich und wo ist meine Grenze? Das heißt, das Wichtigste in so einer Wettkampfsvorbereitung quasi, in einer Examensvorbereitung, ist Grenzen setzen. Wenn man das Gefühl hat, jemand übergeht immer meine Grenze, weiß ich nicht, will immer ganz viel Energie und Kapazität von mir haben, ich kann das aber gerade nicht leisten, will dem aber trotzdem gerecht werden, Grenzen setzen, viel über Kommunikation, darstellen, wie man das selber wahrnimmt, sagen, hey, pass auf, Folgendes brauche ich gerade von dir, also das auch anzusprechen, was man braucht, welche Bedürfnisse man hat. Und da ist aber der erste Schritt, sich selbst erstmal mit sich selbst auseinanderzusetzen, bevor man halt irgendwie irgendwas kommuniziert. Aber ja, das Umfeld ist sehr, sehr wichtig und ich glaube, im Großen und Ganzen darf man jetzt alles Flugzeichen konsumieren, im positiven Sinne, an Menschen, an Dingen, die einem gut tun, an Hobbys, an Routinen, die das persönliche Fass quasi füllen. Das ist das Wichtigste, damit wir fokussiert durch diese Prüfungsvorbereitung kommen und man kommt nicht am Grenzen setzen vorbei. Das ist das Wichtigste, was man als Kompetenz auch lernen muss, um mental stark zu bleiben, weil mental starke Menschen sind in der Regel sehr fokussiert und Fokus entsteht durch Grenzen setzen, wenn man mal so eine Formel aufstellen möchte.
Und eben, um es positiv zu formulieren, die Menschen stärker zu sich nehmen, die einem positiv helfen, also die einen positiv unterstützen. Mein Vater Richtig. Hat immer gesagt, Tomate, du schaffst das, egal was es war. Ja. Und ja. Ich habe selber, ja, irgendwann habe ich es dann auch geglaubt und es mich dann auch getraut. Und ich glaube,
das ist so wichtig.
Ja. Das hilft.
Ja, vor allem, um noch eine Sache zu ergänzen, jemand, der nicht in der Prüfungsvorbereitung ist und vor allem auch gar nicht, sag ich mal, aus dieser Branche gerade kommt und noch das selbst noch nie durchgelebt hat, der wird nie im kleinsten Detail verstehen können, wie man sich gerade fühlt, was für eine Belastung das quasi ist. Aber auch hier ist ganz wichtig, andere Menschen müssen das gar nicht verstehen, aber sie müssen es akzeptieren. Und das kann man auch gut kommunizieren. Also du kannst gerade nicht verstehen, wie ich mich fühle, was für eine Belastung das ist, dass ich abends todmüde bin, dass ich am Wochenende vielleicht keine Lust habe, weiß ich jetzt nicht, noch stundenlang durch irgendeine Stadt zu laufen oder sonst was zu machen. Aber es geht darum, dass du es bitte akzeptierst und ich wünsche mir für die Zeit eine Art Unterstützung zum Beispiel. Das ist eigentlich so ein bisschen das Wichtigste, weil im Endeffekt geht es immer um unterschiedliche Bedürfnisse und Erwartungen, die man hat und die kann man klar kommunizieren. Und das, was du gerade noch mal gesagt hast, ist auch ganz einfach. Wenn man dir 100-mal sagt, dass du blöd bist und nichts kannst, dann wirst du es irgendwann glauben. Wenn du dir aber 100-mal sagst, wie toll du bist, dass du in den Spiegel guckst, sagst, ja, ich schaff das, dann wirst du deine Selbstwirksamkeit verbessern und du wirst es auch mehr schaffen, als wenn du dir nur was Destruktives, was Blödes quasi sagst.
Was mir total geholfen hat, war eine Lerngruppe. Und da hat man sich gegenseitig nicht runtergezogen, sondern man hat einfach verstanden, na, dem anderen geht es genauso. Und oder auch in der Laufgruppe, wenn man da eine schlechte Einheit hatte, wenn dann der andere sagt, hey, aber ist klar, du bist abends nach der Arbeit gelaufen, es hatte 25 Grad, natürlich kann deine Leistung nicht so sein. Also der andere holt einen dann nochmal runter und setzt das Ganze nochmal in Relation. Und ich glaube, da sind wir alle sehr schlecht drin, das wirklich in Relation zu setzen zu dem ganzen Kontext. Also wenn ich die ganze Woche durchgearbeitet habe und dann am Wochenende eine Klausur schreibe, schon quasi mit so einem Energielevel statt so einem Energielevel, dann ist die Leistung auch anders, als wenn ich nach 3 Monaten Freistellung dann ins Examen gehe und wirklich mit voller Kraft dann auch das Examen schreibe. Also da können wir auch ein bisschen gnädiger zu uns sein, glaube ich, und ja, freundlicher.
Voll, und ich glaube auch ehrlicher. Ich glaube, das ist der entscheidende Punkt, inwieweit man, ja, also das hast du ja auch gerade im Endeffekt so gesagt, du warst ehrlich zu dir oder es wurde dir gespiegelt, ein ehrliches Feedback, und entweder kriegt man das natürlich von außen, eine Bestätigung, eine Unterstützung, oder man kann, wenn man es vielleicht auch nicht gerade hat, sich selbst auch irgendwo geben, einfach ehrlich sein, wo stehe ich gerade wirklich, wie geht es mir, also nur auch so ein Check-in, wo stehe ich gerade, wie geht es mir, kann ja auch eine Art Routine sein, jeden Morgen und jeden Abend zum Beispiel ein- und auszuchecken. Das ist ja auch eine gute Unterstützung für die mentale Stärke, aber ich glaube, Ehrlichkeit wird am Ende auch belohnt und man kommt deutlich besser voran, als wenn man nicht ehrlich zu sich ist.
Genau. Wie geht man mit schlechtem Gewissen um? Also gefühlt war bei mir genauso, hat man 15 Monate lang einfach ein schlechtes Gewissen, weil man immer denkt, ich habe viel zu wenig gemacht, ich hätte viel mehr machen können, ich hätte mir dies oder jenes noch anschauen können. Der andere hat so und so viel mehr gemacht. Man hat penetrant dieses schlechte Gewissen. Hast du da 1, 2 Tipps, Sätze, die man sich sagen kann?
Ja, also ich glaube, hier ist auch ein Riesenthema, sich nicht vergleichen, weil es gibt immer jemanden, der hat mehr gemacht. Und das tut uns meistens nicht gut zu wissen. Aber genauso gibt es auch immer jemanden, der hat weniger gemacht. Und wir Menschen sind sehr gut, uns sozial mit jemandem Besseren zu vergleichen. Wir können uns auch einfach mal mit jemandem, der da drunter ist, vergleichen, wenn man sich vergleichen möchte. Ich glaube aber, was viel wichtiger ist oder was viel wirksamer ist, ist, wenn man versucht, ein Gefühl zu erreichen von genug getan. Weil das ist nicht ein Gefühl, was irgendwie von alleine kommt. Am Ende des Tages ist dieses Gefühl von, es ist genug, eine Entscheidung. Und ich glaube, wenn man eine gute Struktur hat und wirklich vorab definiert, was ist denn mein Genug für heute? Also sag ich mal, klare Tagesziele, also Wochenziele und Tagesziele. Dann kannst du es auch eher erreichen, auch mal bewusst einen Feierabend zu machen und zu sagen, hey, pass auf, ich habe es erreicht, jetzt ist auch einfach mal gut. Vergleich, wenn wir einfach nur ins Leere laufen und einfach nur machen und tun, ohne Sinn und Struktur. Das heißt, es geht wirklich darum, was ist mein Gut genug, sowohl für den Tag, für die Woche, aber natürlich auch fürs Wochenende. Und dieses schlechte Gewissen begleitet viele ja auch, wie du es gerade gesagt hast, über diese gesamte Vorbereitungszeit, tatsächlich aber auch oft bis nach der Prüfung. Und meistens, wenn man dann auch, sag ich mal, fertig ist und auch dann wieder zurück in die Kanzlei kommt und in seiner neuen Position arbeitet, geht es meistens irgendwie weiter. Das heißt, es geht darum zu verstehen, was steckt eigentlich hinter diesem, das ist nicht genug für heute. Das ist nämlich ja irgendwie ein Begleiter. Und es ist ja ein Begleiter, der erstmal nie aufhört, sondern beziehungsweise es ist auch kein Wahrheitsbeweis. Also er sagt dir jetzt nicht, hast du genug gelernt oder nicht, sondern es ist ja ein Gefühl, was dahinter steht. Und das kann man auch bewusst verabschieden. Und ich glaube hier, was wir auch hatten, das Thema Selbstmitgefühl, macht erstmal nicht bequem. Das heißt, Studien zeigen hier auch deutlich, dass zum Beispiel auch mehr Motivation und Durchhaltevermögen einen positiven Einfluss haben und weniger aufschieben. Wenn man weniger aufschiebt mit einer klaren Struktur, dass genau das, dieses, es ist jetzt genug Gefühl auch irgendwo unterstützt. Das heißt, das, worum es wirklich geht, ist zu gucken, wann ist dieses Gefühl auch irgendwie da, wann blockiert uns das eher und vor allem, wie kann ich das Ganze erreichen? Weil wir Menschen sind gerade in der Steuerberatungsbranche sehr strukturiert. Wir wollen einen Haken dran machen. Wir sind sehr kognitiv. Das heißt, es geht wirklich darum, am Ende des Tages einen Haken dran zu machen von, hey, pass auf, jetzt habe ich es geschafft und jetzt darf ich auch endlich Feierabend machen oder ich darf jetzt eine Pause machen. Und hier ist nur die Frage, Das ist auch so ein bisschen das, womit man sich sabotieren kann, wenn man natürlich so eine lange To-Do-Liste hat und sagt, erst nach Punkt 150 darf ich Feierabend machen. Es muss halt auch realistisch sein und umsetzbar, weil auch das wieder, wenn wir was schaffen, wenn wir einen Haken drin machen, wenn wir sagen, boah, ich bin weitergekommen, das hat einen positiven Einfluss auf unsere mentale Stärke. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, was ich persönlich auch sehr oft mache, auch im Alltagsgeschäft, sind klare Tagesziele, klare Wochenziele, woran man arbeiten kann. Ich glaube, das ist das Wichtigste, für die Vorbereitung, für das Examen.
Genau, du erwähnst klare Tagesziele, aber dann eben auch ein klares Erholungsziel. Also ich möchte das und das erreichen beim Lernen, höre nach 8-9 Stunden auf. Und das nächste Ziel sollte sein, ich möchte auch 9 Stunden schlafen oder 8 oder 7,
richtig,
je nachdem, wie viel man braucht. Ich brauche jetzt die Pause, ich gönne mir jetzt den freien Tag. Also man darf wirklich man muss sich erholen. Nehmen wir es als weiteres Muss-Ziel. Ich habe mal einen guten Tipp bekommen. Also, wie gesagt, ich mache so Spaßwettbewerbe. Aber trotzdem ist man ja ehrgeizig und will dann eine gewisse Zeit erreichen. Und dann erreicht man die Zeit nicht und ist dann für 3 Monate enttäuscht. Und da habe ich mal einen Tipp bekommen, weil jetzt zum Beispiel beim Laufen kommt es ja darauf an, wie ist das Wetter, wie ist die eigene Verfassung, wie war die Nacht, was hat man gegessen und so weiter. Also auch äußere Faktoren, die davon abhängen. Und da habe ich mal den Tipp bekommen, man soll sich A, B und C Ziele machen. Also das A-Ziel ist quasi, boah, ich laufe den Marathon in 2 Stunden, nicht ich, aber andere Menschen. Das B-Ziel ist, na, dann laufe ich 2 Stunden 15, mit 2 Stunden 15, da wäre ich noch super happy. Beim A-Ziel wäre utopisch, das ist quasi unglaublich für mich. Und das C-Ziel ist dann, das kann ich auf jeden Fall erreichen und dann verspreche ich mir auch nicht enttäuscht zu sein. Also, und das ist vielleicht auch ein guter Tipp oder wie du eben sagst, dieses klare Ziele stecken. Und aber bei den Zielen eben auch realistisch zu sein. Nicht diese 150 Punkte To-Do-Liste, sondern wie viel kann ich denn realistischerweise an dem Tag heute erreichen oder in der Woche oder auch in der Klausur. Wir haben hier eine Frage, die lautet, ich hatte oft Zeitprobleme und versucht, die Tipps umzusetzen und das Problem hat weiterhin bestanden. Wie soll ich die 50%, also die 50 Punkte überhaupt schaffen? Das hat mich total gestresst. Was haben Sie für Tipps für wiederkehrende Probleme, für die es vermeintlich keine Lösung gibt?
Ich glaube, die Frage ist gerade so ein bisschen, warum gibt es keine Lösung? Also was hält dich bzw. was hält sie davon ab, sag ich mal, die 50% auch zu erreichen? Ist es etwas also es hängt beides miteinander zusammen, aber es ist etwas Inhaltliches, eine Wissenslücke, eine Information? Dann haben sie ja die Möglichkeit, daran zu arbeiten und dieses Wissen auch, sag ich mal, weiter zu intensivieren und den Fokus drauf zu setzen. Oder ist es etwas, und das hat auch einen Einfluss darauf, dass man zum Beispiel eine Art Blockade hat, dass man das Gefühl hat, boah, ich bin so gestresst, habe gar keinen Fokus, ich komme gar nicht richtig zum Lernen. Das ist ein bisschen der Unterschied, warum gibt es gerade keine Lösung? Aber auch hier geht es wirklich darum, zu gucken, erstmal kann man es gerade nicht ändern, dass die Leistung vielleicht nicht da ist oder dass man nicht zufrieden ist mit der Leistung. Jetzt geht es wirklich darum, sich mental so gut zu unterstützen, dass man wieder in den Modus kommt von, hey, pass auf, ich schaffe das, ich traue es mir zu, ich gebe jetzt quasi weiter Gas, ich mache weiter. Denn dieser Zweifel, der da ja dahinter steckt, der heißt ja nicht, dass du bzw. sie das nicht können. Es heißt erstmal, dass es ihnen wichtig ist. Ihnen ist wichtig, das gut zu schaffen. Ihnen ist wichtig, dieses Examen zu schaffen. Ihnen ist auch alles danach wichtig, in der Position zu arbeiten und weitere Dinge vielleicht in die Wege zu leiten. Das heißt, fast alle, die heute bzw. in den letzten Versuchen bestanden haben, standen ja genau schon mal an diesem Punkt mit diesem Zweifel, dass es einem wichtig ist. Und viel wichtiger ist jetzt aber, dass man sich eine Routine überlegt, eine Struktur, ein Training überlegt, dass man wieder in diesen Optimismus reinkommt, in diese mentale Stärke. Und das ist definitiv mit Dingen schon mal zu gucken, hey, pass auf, was habe ich bis dato eigentlich schon geschafft? Was kann ich gut? Wo hakt es vielleicht auch gerade? Was tut mir in dem Alltag gut? Was kann ich zum Beispiel nach den Lerneinheiten machen, also am Ende des Tages, worauf ich mich freue, was mir wieder Energie gibt? Dass ich so ein bisschen so einen Belohnungsmechanismus auch vielleicht habe. Und es geht vor allem darum auch, was ich immer mitgeben kann, sich schon mal, also auch allgemein jetzt gerade bezogen, schon mal an all das zu gucken, was man bereits schon mal geschafft hat, weil sie sind schon mal über frühere Hürden gegangen. Ob das in der Schule war, ob das vielleicht andere Klausuren waren. Also es gab ja schon mal diese Hürden und irgendwie haben sie die ja auch überstanden, dass sie heute gerade hier stehen und zuhören. Das heißt, dieses das schaffe ich nie, ist ja eigentlich schon, ich habe aber schon relativ viel geschafft. Das heißt, jetzt geht es wirklich darum, wieder an dieses, das Glas ist halb voll denken zu kommen und nicht in dieses Glas halb, das Glas ist halb leer denken zu kommen. Ich glaube, mit wo ist die Lücke, woran hakt es gerade wirklich, ist es also fachlich oder ist es, sag ich mal, im Mentalen eher, da anzusetzen und auf beiden Seiten kann man sich quasi unterstützen und quasi weitermachen. Beantwortet das die Frage? Ich weiß jetzt nicht, ob es eine Rückmeldung gibt, aber das...
Ich glaube schon, der Teilnehmerin kann ich empfehlen, da nochmal in der Bildungsberatung anzurufen, weil es gibt eine Lösung für dieses Zeitproblem und da haben wir auch Strategien dafür. Aber du hast gerade erwähnt, oder hier haben wir eine zweite Frage, wie kommt man aus der Panik heraus, wenn man das Gefühl hat, dass man es nicht schafft? Also die meisten sind jetzt seit 2 Monaten in der Freistellung. 2 volle Monate hat's noch, hat jeder noch, um sich auf die Prüfung vorzubereiten. Aber trotzdem, die Panik, dass man es nicht schafft, die wird immer größer. Ich kenne es von mir, war bei mir auch so. Hält bei vielen bis kurz vor der Prüfung an. Wie gehe ich an die Sache ran? Was gibt es da für Tipps? Wie komme ich aus der Panik heraus?
Ich glaube, hier ist auch wichtig zu verstehen, was steckt hinter Panik. Panik ist im Endeffekt meistens ein Gefühl von Angst. Also Angst, das nicht zu schaffen, Angst zum Beispiel auch durchzufallen. Und ich glaube, hier ist ein entscheidender Punkt. Wir werden diese Angst nicht von 100 auf 0 runterbekommen. Aber man kann diese Prüfung, also man kann die Prüfung nicht nur schaffen, wenn man keine Angst hat, sondern es geht darum, wie geht man mit dieser Angst um? Und hier auch wieder radikales Selbstmitgefühl und auch Akzeptanz. Die Angst darf da sein. Die Angst wäre nämlich nicht da, wenn es eigentlich interessieren würde. Das heißt, das zeigt nochmal die Wichtigkeit auch irgendwo mit dahinter. Das heißt, es geht erstmal darum, wie gehe ich persönlich mit dieser Angst auch um? Das ist erstmal Schritt 1. Und dann ist nochmal die Frage, warum ist diese Angst gerade da? Weil ich Angst habe, dass ich es inhaltlich nicht hinbekomme, fachlich nicht hinbekomme, von der Zeit nicht hinbekomme. Denn diese Angst gibt uns ja quasi wieder Informationen über etwas. Und diese Angst braucht etwas. Und die Frage ist, was braucht diese Angst? Und in der Regel ist es eine Art von Sicherheit, damit wir es wieder greifen können und die Kontrolle haben. Das heißt, die Frage wäre jetzt, was kann uns ganz gezielt auch Sicherheit geben? Wie gesagt, ist es was Inhaltliches? Sind es bestimmte Themen? Ist es nochmal das Thema Zeitmanagement, das, was du auch gerade nochmal angesprochen hast, wo ihr natürlich auch eine Unterstützung habt? Oder ist es wirklich die Angst vor zu versagen, die Angst, es nicht zu schaffen, die Angst im Mentalen eher? Und auch da, was braucht die Angst gerade? Sicherheit. Und Sicherheit kannst du dir geben oder kann man sich selbst geben, durch Routinen. Also zum Beispiel eine Routine jetzt schon zu etablieren, die man immer vor dem Lernen macht. Sagen wir mal, immer so ein bestimmtes Getränk sich zu holen, das immer an die rechte Kante vom Tisch zu stellen, weiß nicht, 5-mal durchzuatmen, immer ein gewisses Armband an der Hand zu haben, ist mal ganz simpel als Beispiel. Und diese Routine führt man jetzt, sag ich mal, die nächsten 2 Monate komplett durch. Jedes Mal, bevor ich lerne. Und nach dem Lernen lege ich das quasi, weiß nicht, das Armband wieder ab und das Glas packe ich wieder in die Küche. Und genau diese Routine nehmen wir mit ins Examen. Das heißt, das gibt uns Sicherheit, weil ich weiß, ich habe diese Routinen. Und in diesen Routinen, wenn ich die habe, kann ich bestmöglich performen. Und wenn man die Routinen auch an den Prüfungstag selbst an den Tag legt, indem man zum Beispiel wieder dasselbe Armband trägt oder das Glas genau in dieselbe Position stellt oder die Flasche oder was auch immer, dann ist man in dieser Routine. Und diese Routine gibt uns Sicherheit. Das heißt, die Frage, die da drüber steht, ist, was können wir jetzt alles machen, damit wir Sicherheit bekommen? Inhaltlich, fachlich, aber auch mental, weil die Angst wird nur kleiner, wenn wir uns wieder ein Stück weit sicherer fühlen. Und das steckt quasi so ein bisschen von der Thematik dahinter auch, die wir jetzt machen können.
Da fällt mir ein, ich habe jede Klausur mit dem gleichen Füller geschrieben und mit dem dann auch in der Prüfung geschrieben. Ja, Wahnsinn. Wenn der aufgegeben hätte, weiß ich nicht, was in der Prüfung passiert wäre. Es sind
Mini-Sachen, ne? Also es kann ein Stift sein. Ich habe auch so meine Rituale, die ich immer wieder mache, ob das jetzt im Arbeitsalltag ist, im Sport ist. Also ich habe auch am Tennis, ich habe wirklich kuriose Ticks, die kann ich jetzt hier wirklich nicht präsentieren. Also ich sage eine Sache. Ich habe einen riesen Tick, dass wenn wir zum Beispiel Spiele haben, also gegen andere Mannschaften, auch in der Kindheit, dass ich mir einbilde, ihr dürft mich jetzt wirklich nicht verurteilen, also ich kann vorher keine Hände waschen. Also wenn ich auf Toilette war oder irgendwie Sand oder so irgendwas an Händen habe, wenn ich mir einbilde, dass ich mir Hände, also wirklich kurz vorher Hände wasche, dann kann ich das Griffband nicht richtig halten und dann verliere ich. Das heißt, ich wasche mir wirklich eine Stunde vor diesem Spiel, ich kann mir meine Hände nicht mehr waschen, weil ich das Gefühl habe, sonst sind die so trocken sauber, dass ich meinen Griff nicht mehr halten kann. Deswegen ist meine Routine, dass ich zum Beispiel nicht ins Bad gehe und wirklich aushalte und keine Hände wasche. Oder dass ich meine Flaschen genau immer in die richtige Position stelle und genau immer dasselbe vorher esse, wie bei allen Punktspielen vorher oder generell, wenn ich wichtige Auftritte habe oder Kundentermine. Ich esse und trinke meistens immer dasselbe, weil ich weiß, es tut mir gut. Mein Magen kann nichts passieren und ich habe diese Sicherheit. Also das sind so ein bisschen meine Ticks, die ich habe. Aber sie funktionieren sehr gut. Aber das sieht man auch in der Sportlerwelt. Ne? Also wer die Tenniswelt so ein bisschen verfolgt, ob das ein Rafael Nadal ist oder andere große Sportler, die haben ihre Ticks. Weil diese Ticks, ich nenne sie jetzt mal negativ Ticks, die geben ihnen Sicherheit. Und mit Sicherheit kriegen wir mehr Klarheit und mehr Gelassenheit. Und dann kommen wir auch ein bisschen entspannter in die Prüfungssituation reingehen.
Genau. Hier gibt es noch eine Frage, aber ich glaube, die hat sich fast schon erledigt. Tipps, wie man sich während der Elternzeit mit kleinem Baby aufs Examen vorbereiten kann und es schaffen kann. Routinen, klaren Alltag, wo alle Phasen berücksichtigt sind. Wann kümmere ich mich ums Baby? Wann lerne ich? Arbeitsumfeld mitnehmen? Ja, ich denke... Das
haben wir, glaube ich, im Großen angesprochen. Ne? Also viel Struktur, wirklich einen Plan machen. Ich weiß nicht, inwieweit man da auch familiäre Unterstützung bekommt. Also dass man wirklich ein System hat von, wer kann vielleicht wann, wie, wo das Baby nehmen. Ich weiß jetzt nicht, wie klein bzw. wie groß es schon ist. Aber auch hier, das ist natürlich so ein bisschen jetzt auch ein Witz, Thema Schlaf. Schlaf ist natürlich sehr wichtig. Oh. Ich weiß, es ist ja natürlich nicht so gegeben mit einem kleinen Baby zu Hause. Aber wirklich gucken, wie kann ich ausreichend regenerieren? Gibt es Möglichkeiten, dass... wie gesagt, ich weiß jetzt gerade nicht, wie groß und alt das Kind ist, aber dass der Partner, die Partnerin irgendwie nachts mit unterstützt, dass man die Möglichkeit hat, zwischendurch irgendwie zu regenerieren. Da geht es, glaube ich, ganz viel um Struktur, um Planung und um Absprachen. Und auch da alles an Ressourcen nutzt und sich traut, auch zu fragen nach Hilfe für diese besondere Zeit, weil es ist natürlich irgendwo eine Doppelbelastung, in Anführungszeichen. Es ist sehr herausfordernd und das darf man sich, glaube ich, auch eingestehen. Und da sind wir bei dem Thema wieder, wie man mit sich selbst umgeht, weil natürlich, wenn ich es immer so sagen darf, eine beschissene Nacht hat und wirklich total gerädert morgens aufwacht, dann kann man nicht die Erwartung haben, dass wir jetzt so performen und so leistungsfähig sind, wie wenn wir 100% ausgeschlafen haben und guter Dinge sind. Und da wirklich auch so ein bisschen nicht komplett runterschrauben mit den Inhalten, aber das an seine Situation anpassen und das wirklich aufsaugen und lernen, was man auch gerade leisten kann und dann sich darum kümmert, das oder so eine Struktur zu haben, dass man auch leistungsfähig quasi ist. Das ist das, was ich auf jeden Fall mitgeben kann.
Und Hilfe wirklich in Anspruch nehmen und nach Hilfe verlangen. Also sich auch mit in den Vordergrund stellen. Also natürlich ist das Baby sehr, sehr, sehr wichtig, aber die Prüfungsvorbereitung eben auch und man selber auch. Und man darf sich auch Gutes tun. Wir kommen langsam zum Abschluss. Leider, ich finde es absolut und mega spannend. Könnten noch Stunden mit dir über Sport und mentale Stärke sprechen. Welche drei Tipps möchtest du allen mitgeben, die sich gerade mitten im Prüfungsmarathon befinden, die sich vielleicht auf den Marathon an sich im Sport vorbereiten oder einfach ihre mentale Stärke aufbauen möchten oder erhalten möchten?
Also Tipp Nummer 1, Schlaf. Schlaf schützen, der ist nicht verhandelbar, weil während wir schlafen, verarbeitet quasi unser Gehirn die ganzen Reize vom Tag. Bedeutet auch, das, was wir gelernt haben, wird quasi besser abgespeichert und geht eher ins Langzeitgedächtnis. Das heißt, Fokus auf Schlaf zu derselben Zeit ins Bett gehen und auch aufstehen, sowohl unter der Woche als auch am Wochenende, und dass man wirklich qualitativ guten Schlaf hat. Dann, ich nenne es gerne so ein bisschen, das kennen wir auch aus dem Sport, die ja, Pre-Performance-Routine quasi. Also dass man wirklich eine kleine Abfolge zum Beispiel vor jedem Lernblock hat und aber auch vor der Prüfung, was ich gerade so ein bisschen gemeint habe. Ne? Ob das ist das Armband, der Füller oder derselbe Stift, das Glas Wasser oder die gleiche Flasche, das gleiche Getränk, der gleiche Snack zum Beispiel, dass man immer sagt, bei dem Riegel zum Beispiel, weiß ich nicht, das ist meine Routine jetzt, die nehme ich mit in die Prüfung oder immer 3 Atemzüge, dass man die quasi jeden Tag ab morgen früh macht, sowohl unter der Woche als auch am Wochenende, weil genau diese Pre-Performance-Routine gibt quasi dem Kopf Sicherheit in diesem ganzen Chaos. Und tatsächlich das Thema Sprache ändern. Also, dass man nicht immer sagt, boah, ich schaff das nicht, das kann ich nicht und hier bin ich nicht gut genug und das funktioniert nicht, sondern dass man immer dieses noch mit einbaut. Okay, ich kann das noch nicht. Jetzt gerade schaffe ich das nicht, aber. Also wirklich, dass man daran arbeitet, wie man mit sich selbst umgeht. Man kann jetzt sagen, wie eine beste Freundin oder wie eine sehr gute Kollegin oder wie der Partner. Das Ganze kostet wirklich gar nichts und es ist so effizient, weil wir einen direkten Einfluss auf unsere Gedanken haben. Und all das hat quasi einen konsistenten, positiven Effekt auf die Leistung, vor allem auch unter Druck, weil wir dann nur in der Drucksituation abrufen müssen. Ich glaube, das sind die 3 wichtigsten Sachen, die man ab heute Abend, morgen früh direkt umsetzen kann, die auch sehr wirksam sind.
Super, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Eine Frage habe ich noch. Wie viele Wiederholungen braucht es, um eine Gewohnheit, Routine zu entwickeln? Ich habe mal gehört, 40 Tage.
Oh, das ist sogar sehr sportlich. Es gibt tatsächlich unterschiedliche Quellen. Ich habe eine Quelle im Kopf, die sagt, man braucht knapp 2 Monate, also 66 Tage, bis es quasi zu einer richtigen Routine wird. Das heißt, es würde jetzt perfekt passen, morgen damit anzufangen und diese nächsten 2 Monate durchzuziehen.
Super.
Aber sicherlich dranbleiben lohnt sich. Aber auch hier ist wichtig, ne, mir geht's genauso. Es gibt Tage, zum Beispiel mit dem Sport, oder gibt Wochen, da schaffe ich es jeden Tag zum Beispiel. Dann gibt es aber auch wieder Wochen, da schaffe ich vielleicht nur 3-mal, 4-mal. Wichtig ist, nicht aufhören. Es gibt Tage, die laufen vielleicht nicht so gut. Auch da, das ist in Ordnung. Es ist okay. Es kann mich kurz ärgern, stören, nerven, traurig machen. Man darf auch einmal rumheulen. Und dann geht es aber weiter, weil am nächsten Tag kann man es wieder umsetzen. Das heißt, es geht wirklich darum, dass man eine Konsistenz hat, weil diese Konsistenz schlägt am Ende alles und führt dich zu deiner Routine. Das heißt, ab morgen dranbleiben und dann ist man für die Prüfungszeit im Oktober, Juli, August, September, Oktober sehr, sehr gut vorbereitet, quasi in dem Endspurt.
Super, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, der Austausch hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch ein bisschen.
Auf jeden Fall.
Wie kann man dich erreichen oder euch erreichen? Macht ihr auch, ich sag jetzt mal, One-to-One-Coachings? Also natürlich nicht steuerrechtlich, fachlich, inhaltlich, sondern eher, was jetzt hier das Psychologische angeht. Habt ihr da...
Ja. Genau, wir sind komplett auf Kanzleien spezialisiert. Das heißt, wir arbeiten sowohl natürlich mit Kanzleien als auch mit Einzelpersonen. Wir stellen gerade so ein bisschen unser Marketing um, also unsere Website wird gerade umgebastelt. Man kann natürlich jederzeit eine E-Mail stellen. Das Einfachste ist ehrlicherweise über LinkedIn oder über Instagram, gerne auch LinkedIn. Also ihr könnt da meinen Namen einfach eingeben, an-Katharin Lorenzen. Schreibt mir gerne einfach eine LinkedIn-Nachricht oder meinetwegen auch eine Instagram-Nachricht. Und dann können wir gucken, wie man irgendwie weitergeht, ob man einen Termin bucht oder ob es sich über einen Chat regeln lässt oder ob man telefoniert, je nachdem, was euch beschäftigt. Aber da bin ich immer sehr offen und freue mich über den Austausch und dann gucken wir, was für euch das Beste ist und wie ich unterstützen kann, wie man Unternehmen unterstützen kann oder auch vielleicht jemand anderes. Aber ich gehe da gerne mit euch auch in den Austausch und unterstütze gerne.
Super, vielen Dank. Und wenn es Fragen gibt zu Klausurtechnik, zu wie werde ich, wie schaffe ich mein Zeitproblem anzugehen, also wirklich was jetzt die Steuerberaterprüfung angeht und hier voranzukommen, sei es fachlich oder lerndidaktisch, technisch, dann an Knoll, zentrale@knoll-steuer.com. Da wird Ihnen euch geholfen. Und ansonsten ja, freue ich mich sehr auf den nächsten Livestream, den nächsten Videopodcast. Und ja, vielen, vielen Dank an dich, an Katharin. Und dann sage ich Tschüss an alle und bis zum nächsten Mal.